Willkommen zum Podcast Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In Österreich übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bis Pflege, und unterbrechen dafür öfter ihre Berufslaufbahn. Männer arbeiten meist Vollzeit, besonders in männerdominierten Bereichen wie Mint.
In diesem Podcast fragen wir, wie können Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser zusammenpassen? Wie kann Gleichstellung in Unternehmen wirklich gelingen? Dazu sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Nadja Bergmann und
Claudia Sorger von L&R Sozialforschung. Willkommen bei der 6. Folge unseres Podcasts. Wir wollen ja auch Einblicke geben in die Praxis von Vereinbarkeit in MINT-Unternehmen. Und heute sind wir zu Gast bei den Österreichischen Bundesbahnen am Westbahnhof.
Ja, da möchte ich gleich die zwei Gäste begrüßen. Thomas Greiter ist Geschäftsführer der ÖBB Operative Services und damit auch maßgeblich verantwortlich, dass wir uns als Kunden, Kundinnen sicher fühlen, wohlfühlen auf den Bahnhöfen und in der Bahn. Und du bist natürlich für sehr, sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich, die für unsere Sicherheit sorgen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da seid.
Als zweiten Gast freue ich mich sehr, Traude Kogoi vorzustellen. Du bist ÖBB-Konzern Gleichbehandlungsbeauftragte, bist auch Leiterin des Lösungscenters Inclusion and Diversity. Ich denke, du bist ja für eine ganz große Bandbreite unterschiedlicher Beschäftigtengruppen und Beschäftigten zuständig. Eine sicher sehr schwierige, vielfältige Aufgabe. Du bist auch in unserem Projektbeirat und ich freue mich sehr, dass wir von dir weitere Einblicke hier in diesem Podcast bekommen. Herzlich willkommen auch dir.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe gehört, ihr seid Bahnfahrerinnen. Eine gute Entscheidung unseres tollen Unternehmens und im Sinne der Nachhaltigkeit. Und im Übrigen, es ist eine spannende Aufgabe, Inclusion und Diversity, sich da irgendwie einbringen zu dürfen in diesem Prozess.
Ja, darum sind wir auch schon sehr gespannt, dann Ihre Einblicke zu bekommen. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Frage an euch, an Traude Kogoi und auch an Thomas Greiter. Zum Einstieg auch für die Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns ein paar Eckdaten zur ÖBB sagen? Wir alle kennen das Unternehmen, aber wir wissen jetzt wahrscheinlich alle wenig über die Beschäftigtenstruktur. Also wie schaut es aus mit hinsichtlich zentraler Berufsgruppen? Wie ist da Frauen, Männer? Anteil und was ist wichtig zu wissen um das Thema Vereinbarkeit bei der ÖBB? Was können wir uns darunter vorstellen?
Ich beginne vielleicht kurz. Ich glaube, grundlegend muss man immer festhalten, dass wir eine wirklich starke Governance haben. Wir haben eine ÖBB, also wir haben starke Unternehmenswerte, zum Beispiel wir vor ich, um einen Wert zu nennen. Und wir haben eine Konzernpolicy Gleichbehandlung und darüber hinaus eine Vereinbarkeitsstrategie. Das heißt, wir stellen von vornherein außer Streit, dass es uns irrsinnig wichtig ist, dass sich die ÖBB-MitarbeiterInnen an der Vereinbarkeit tatsächlich beteiligen. Es ist auch ein Teil der ÖBB-Gleichbehandlungspolicy für ausreichende Services-Angebote im Bereich Vereinbarkeit als Unternehmen zu sorgen. Die ÖBB sind natürlich ein Leitunternehmen in Österreich mit über 48.000 Mitarbeiterinnen insgesamt im Inland und im Ausland. Um das zahlenmäßig sozusagen ein bisschen einzuordnen, der Frauenanteil im ÖBB-Konzern beträgt 17,6%. Der Anteil der Frauen in Führungsfunktionen beträgt über 22%, fast 23%. Und bei den Top-Executives haben wir 50%. Das heißt, je höher, wenn man so will, umso mehr Frauen in unserem Konzern. Und das ist wichtig und richtig so, weil wir damit natürlich auch signalisieren, dass man bei uns als Frau Laufbahnen gut gestalten kann, sich gut einbringen kann und das Unternehmen sozusagen großen Wert auf Vielfalt legt, nämlich auch auf Vielfalt innerhalb der Belegschaft. Vielleicht zwei kleine Punkte noch, wenn ich die anfügen darf, und Thomas, ergänz einfach, wenn dir was fehlt, bitte. Der eine Punkt ist, wie sind die Frauenanteile, wenn man sich andere Diversitätsfelder anschaut. Wir haben in unserem Konzern über 101 unterschiedliche Nationalitäten vertreten. Und da ist der Frauenanteil über 23%. Das bedeutet, der Frauenanteil bei den KollegInnen, die halt irgendwie, weiß ich nicht, aus den BKS-Ländern kommen, oder der größte Teil, der bei uns arbeitet, kommt aus Deutschland, wie in Österreich im Übrigen auch. Also die ÖBB sind ein bisschen klein Österreich. Da ist der Frauenanteil wesentlich höher. Und was, weil wir uns sozusagen, weil wir in unserem Unternehmen auch so eine Diversity-Charta haben, wo wir Jahresziele formulieren, wie bewegen wir uns in Richtung Vielfalt. Wir schauen uns auch den Frauenanteil bei den Mitarbeiterinnen mit begünstigter Behinderung an. Und da ist der Frauenanteil 17%. Also wir sind, glaube ich, insgesamt sozusagen gut am Weg, wenn man so will. Weil ihr auch gefragt habt, wie ist das eigentlich mit den ÖBB-Funktionen, ÖBB-Jobs in diesen MINT-Bereichen und in diesen Schichtdiensten. Der größte Anteil unserer Kolleginnen machen die Lokführerinnen aus und die Lokführer mit über 5000 MitarbeiterInnen, und da ist der Frauenanteil 5%. Ich werde nur einige Beispiele nennen. Bei den Lenkerinnen mit über 3000 MitarbeiterInnen in unserem Konzern sind es 10%, in der Fahrzeugtechnik 8%. Fahrdienstleitung sind wir mit 15% ganz gut dabei, wie ich finde, auch brauchbar gut in der Disposition mit über 20%. Und was mich natürlich sehr freut, ist Projektmanagement, Infrastrukturvorhaben mit über 30%. Das heißt, selbst in diesen Bereichen ist der Frauenanteil auf der einen Seite bescheiden gering, das habe ich ja gerade auch erwähnt. Wir sind aber schon auch dabei, genau in diesen MINT-Bereichen mehr Frauen hineinzubringen und rekrutieren da, glaube ich, auch sehr gezielt.
Vielleicht um hier eine Ergänzung noch zu machen, nachdem wir hier bei den ÖBBOS zu Gast sind. Wir haben einen Frauenanteil von rund 26%, klingt damit signifikant höher, als es der Konzern im Durchschnitt tut. Wie wir im Vorgespräch auch schon feststellen durften, eine Gesellschaft, die eine ganz spannende Personalstruktur hat. Also zum einen muss man mal vorausschicken, wir sind eine Gesellschaft, die fast ausschließlich operative Jobs anbietet. Das heißt, die klassische Büroumgebung, die gibt es bei uns in dieser Form so nicht. Trifft im Übrigen auch sehr viele Mitarbeitergruppen im ÖBB-Konzern zu. Also das Bewusstsein muss man ein Stück weit dafür haben. Wir sind ein Unternehmen der Arbeiterinnen und Arbeiter, weniger der Angestellten. Und haben damit relativ interessante Ausprägungen. Ja, Traude, du hast es angesprochen, gerade die Tätigkeiten wie die Verschubstätigkeiten, also das Koppeln von Zügen, das ist eine Tätigkeit, die traditionell mit sehr wenigen Frauen abgewickelt wird. Das ist auch eine Tätigkeit, die meistens in einem 12-Stunden-Dienst abgewickelt wird, sehr häufig in der Nacht, verbunden mit dem Erwerb von Schwerarbeitszeiten. Da tun wir uns auch wahnsinnig schwer, Frauen für diese Tätigkeit zu gewinnen. Wir tun uns, wie ich jetzt merke, auch recht schwer, für Sicherheit und Kundeninformation Frauen zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Aber Traude, wir haben da eine gemeinsame Initiative, um da noch etwas nachzustoßen, weil da haben wir tatsächlich auch das Gefühl, da geht noch was. Also das muss man alles ein bisschen im Detail betrachten, dass wir Bereiche im Unternehmen haben, die traditionell männlich sind und wo wir auch einbekennen müssen, da ist es in den vergangenen Jahren auch nicht gelungen, signifikant mehr Frauen zu gewinnen. Aber das ist umgekehrt. Bereiche gibt, wo wir sehr viele Frauen haben. Du hast es genannt auch. Projektplanung ist eigentlich sehr erfreulich. Wir stellen fest, nachdem ich hier für die Finanzen zuständig sein darf, die Finanzen sind bei den ÖBB in Frauenhand, ja, also nicht nur was die Spitze anbelangt, sondern ja, in der gesamten Breite der Organisation. Und das möchte ich schon herausstreichen, es gibt Berufe, die traditionell tatsächlich immer männlich waren, die aber gar nicht männlich sein müssen. Und ich glaube, Traude, da ist gerade dir und deinen Mitarbeitenden in guter Zusammenarbeit mit den Konzerngesellschaften doch recht viel gelungen. Jetzt darf ich zum Beispiel reflektieren auf die Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter, also das sind diejenigen, sozusagen die Fluglotsinnen und Lotsen, wenn man so möchte, ja, die Züge durch das österreichische Netz steuern. Das ist eine Tätigkeit, da gab es in der Vergangenheit nahezu ausschließlich Männer. Wir haben aber dann festgestellt, das muss ja so nicht sein. Ja, das sind Jobs, die zunehmend stärker auch vor die Bildschirme geholt werden, in Betriebsführungszentralen. Das sind aber generell Jobs, die nach dem heutigen Stand der Technik nicht mehr mit schweren Arbeiten verbunden sind. Und wir haben auch festgestellt, Schichtarbeit ist gar nicht einmal das Schlechteste, wenn es nämlich darum geht, die Familie und Betreuungspflichten mit dem Job zu vereinbaren, weil Schichtarbeit sichert auch eine gewisse Planbarkeit. Und aus diesem Grund kann man sagen, ja, wir haben Gruppen, bei denen es absolut möglich ist, da die Türen ein großes Stück weit aufzustoßen.
Na, umso interessanter ist natürlich dieses Projekt. Also der Männeranteil ist vergleichsweise hoch. Unser Bemühen innerhalb des Konzerns, eine gerechte Aufteilung der Elternarbeit auch tatsächlich zu erreichen. Ja, das ist expresses Verbis, ein Wunsch, ja, des Konzerns. Ja, und wir haben einige interessante Findings, was die Studie betrifft. Und können unter Umständen auch das ein oder andere erzählen, wie wir das anlegen innerhalb des Konzerns.
Ich glaube auch, dass ihr da eine große Vorbildwirkung auch habt. Also gerade wenn es auch geht, um Mädchen, Frauen in die Technik zu bringen und also wo wir ja immer wieder sehr viele Initiativen auch mitbekommen. Und ja, also darum sind wir sehr froh, dass ihr dabei seid, so auch so als Beispielgeber für andere Unternehmen.
Genau, und da wollen wir auch gleich umgekehrt, also diesmal auch weniger vielleicht auf die Mädchen und Frauen schauen, sondern im Rahmen des Projekts interessieren uns ja gerade auch die Männer als Väter, als aktive Väter, auch als pflegende Angehörige. Und ich habe mir das jetzt schnell ausgerechnet, also ist der Männeranteil dann 82,4%. Also da kann man doch einen ganz schönen Hebel bewegen, wenn man Vereinbarkeit jetzt breiter denkt, auch vielleicht spezifisch Männer in Vereinbarkeit oder pflegende Angehörige in Vereinbarkeitsstrategien einbezieht. Und nachdem ihr ja insgesamt sehr aktiv seid rund um Gleichstellung, würde uns interessieren, auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Gruppen, die ihr skizziert habt, ist bei euch oder wie ist bei euch das Vereinbarkeitsthema auch ein Männerthema, gerade vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Gruppen? Wie ist es dazu gekommen oder seit wann setzt ihr da vielleicht auch Schwerpunkte und wie ist vielleicht auch eure persönliche Haltung dazu? Da würden wir diesmal gerne bei dir beginnen, Thomas.
Ja, gerne. Also die Vereinbarkeitsfrage ist, davon bin ich überzeugt, ohne Männer nicht zu denken. Diese Erfahrung machen wir über den gesamten ÖBB-Konzern hinweg, weil vor allem die jüngeren Männer, die im Begriff stehen, eine Familie zu gründen oder eine Familie gegründet haben, auch eine entsprechende Anteilnahme einfordern. Und von uns als Arbeitgeber dementsprechend auch Rahmenbedingungen einfordern. Und damit ist für uns sehr sichtbar geworden, dass sich da etwas verändern muss. Jetzt durfte ich, bevor ich diese schöne Funktion angenommen habe, in der Infrastruktur Personalleiter sein und Traule, wir haben da gemeinsam einige Dinge auch auf den Weg gebracht, darf ich rückblickend mit einiger Zufriedenheit sagen. Und wir haben zuallererst die Feststellung machen müssen, dass die Frage der Vereinbarkeit primär natürlich eine ist, die Politik zu lösen hat. Also wir können als Unternehmen Kinderbetreuungsangebote, die in Teilen Österreichs in der erforderlichen Form fehlen, nicht substituieren. Das ist nicht möglich. Also der Hebel, den wir als Unternehmen haben, ist sicher kein kleiner, aber es ist nicht der Haupthebel, den man betätigen muss, wenn man eine fairere Aufteilung sicherstellen möchte. Wir haben aber trotzdem Möglichkeiten als Unternehmen, weil wir gesagt haben, gut, es gibt eine neue Generation an jungen Menschen, an Männern, die Verantwortung übernehmen möchten. Wir stehen vor dem Hintergrund eines Wettbewerbs um die besten Arbeitskräfte. Das heißt, wir haben ein großes Interesse daran, diesem Bedürfnis auch ein Stück weit entgegenzukommen, weil es dazu beiträgt, dass wir einfach gute Menschen für uns gewinnen, die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten. Und wir haben ein paar Stellschrauben gedreht. Und ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, da vielleicht da oder dort zu vertiefen. Vielleicht einfach mal für jetzt die ganz klare Aussage, ohne Männer ist das nicht denkbar. Und ich glaube, wir haben mit Blick auf die jüngeren Generationen eine echt gute Chance, da etwas in Bewegung zu bringen.
Also wenn ich das so ein bisschen raushöre, es ist auch sozusagen von den Männern selber der Wunsch gekommen. Es ist jetzt nicht nur eine Konzernstrategie von top-down, sondern dass auch wirklich von den Mitarbeitern der Wunsch gekommen ist, da aktiver sein zu können.
Na, das ist definitiv so. Also wir beobachten ja über die Jahre hinweg eine steigende Nachfrage nach Papa-Monaten. Mhm. Wir haben tatsächlich mehr Karenzantritte von Männern als von Frauen. Ich hoffe, die Zahl stimmt in Bezug auf die ÖBB-Kanzlerin Trauder. Ja. Das hat aber fairerweise damit zu tun, ja, dass die Männer halt antreten, aber viel kürzer in Karenz bleiben. Ja, also die Frauen haben gar nicht die Möglichkeit, so oft anzutreten, muss man dazu sagen. Aber die Zahl war mal anders. Also wir hatten ja auch kaum Antritte von Männern. Ja, mhm. Und jetzt hat sich das deutlich verbessert. Wir sehen aber auch, ja, dass diese Nachfrage außerordentlich unausgewogen ist, was die Jobgruppen anbelangt. Ja, also der Papa-Monat beispielsweise ist ein Büro-Phänomen. Ja, oder ich will es vielleicht ein bisschen breiter aufmachen, ein White-Collar-Phänomen, wenn ich es so formulieren darf. Und das ist dann schon Teil einer Unternehmensstrategie zu sagen, das wollen wir aber breiter haben. Ja, das möchten wir wirklich hinaustragen in alle Jobgruppen, das möchten wir hinaustragen in den operativen Bereich, wo nämlich die mit Abstand größte Zahl unserer Mitarbeitenden tatsächlich tätig ist. Und das ist unser Auftrag. Und insofern, ja, so wie du sagst, ja, das ist von der einen Seite her betrachtet der Wunsch der Männer. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch eine Strategie und ein Anschieben von der Unternehmensseite, nämlich dabei, das auch wirklich allen zugänglich zu machen.
Ich kann das zahlenmäßig bestätigen. Wir haben uns das angeschaut im Vergleich zu sozusagen auf den Jahresscheiben 2021 bis 2025. Die Anzahl der Papa-Monate hat sich verdreifacht, ja, von 130 auf über 400. Im Jahr 2025 bei den Väterkarenzen hat sich das um 50% erhöht. Ja, auf 151 Väterkarenzen im Jahr 2025. Und bei den Mütterkarenzen ist es viel stabiler auf dem Niveau. 2021 waren es 121, die Mutterkarenz waren, und 2025 141. Das bedeutet, wir haben, wenn man so will, oder wir sind gut am Weg, unsere Kollegen zu ermuntern, zu begeistern, sich tatsächlich auch in der reproduktiven Elternarbeit zu beteiligen, daran teilzunehmen, daran teilzuhaben. Und die Barrieren, die es natürlich immer in Unternehmen gibt, möglichst abzubauen. Und insbesondere auch die Kommunikation so anzulegen, Vorbilder zu schaffen. Da ist der Thomas ein großes Vorbild. Es gibt Vorstände, es gibt Geschäftsleitungen bis hin zu Kollegen im Schichtdienst. Das ist uns wichtig. Der Thomas hat es gerade erwähnt. Dort wollen wir hin, ja, damit es hier tatsächlich, ja, damit alle die Möglichkeit wahrnehmen, die der österreichische Staat tatsächlich auch zur Verfügung stellt. Ja. Mhm. Wichtig aber ist, dass die Tendenz tatsächlich dorthin geht, dass Kollegen in Elternkarenz gehen, mehr als einen Monat. Das ist wichtig. Eine Anhebung von 50% innerhalb der letzten 4 Jahre, die ist herzeigbar und zeigt, dass auf der einen Seite der Generationenwandel sicher eine Rolle spielt, wobei ich auch hier den Eindruck habe, dass wir versuchen schon auch so zu rekrutieren, dass wir nicht nur Junge nehmen, sondern alle BewerberInnen am Arbeitsmarkt. Also das bedeutet nicht notabene, dass mit dem Generationenwandel jetzt nur junge Leute in unseren Konzern kommen. Das würde ich so gar nicht beschreiben. bestätigen. Aber die Tendenz ist natürlich, dass Jüngere häufiger Kinder kriegen als ältere Kolleginnen. Und vielleicht ein Punkt noch. Es ist nicht nur ein Phänomen der Urbanität, sondern wir können auch feststellen, dass beispielsweise in Oberösterreich, also abgesehen jetzt von Wien, das ist aber auch ein Riesenstandort von den ÖBB, abgesehen von Wien, insbesondere in Oberösterreich, in Salzburg, in Niederösterreich, viele Kollegen in Elternkarenz gehen, ein bisschen abgeschlagen sind dann Steiermark, Tirol, Kärnten und Burgenland. Aber auch das ist schwierig zu sagen, weil man schaut sich die, also ich schaue mir die Zahlen kumuliert an. Ja, und wenn halt nicht so viele Leute Kinder bekommen haben, dann sind es halt weniger, die in Elternkarenz gehen können.
Ja, spannend, diese Unterschiede auch zwischen den Bundesländern und dass Oberösterreich da so positiv hervorsticht, ist auch sehr spannend. Ja. Und weil ihr angesprochen habt, oder du, Thomas, die so diese Unterschiede zwischen den Beschäftigten, die in Bürojobs arbeiten eher und Arbeiterinnen, Arbeitern, also in dem Fall eben Arbeiter, worauf würdest du das zurückführen, dass jetzt der Anteil an Karenzen im Arbeiterbereich nach wie vor so gering ist oder geringer ist als im Blue-Collar-Bereich?
Also ich denke, das lässt sich an zwei Punkten sehr gut festmachen. Zum einen ist das eine Frage auch des Zuganges, eine Frage der Kultur. Das lässt sich im Durchschnitt schon sagen, dass wir im Bürobereich eine eher offenere Kultur haben, was Papamonate, Karenzen anbelangt. Das ist einfach unter den Kolleginnen und Kollegen dort eher üblich und eher nachgefragt. Anders formuliert, wir haben Unternehmensbereiche, wo das nicht so cool ist, zu Hause zu bleiben und sich um das Kind zu kümmern. Ja, ich möchte es mal so formulieren. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich ein finanzieller. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir im Bürobereich großartig zahlen und woanders nicht. Also dieser Gegensatz, der ist so auch unscharf, aber man kann sehr vereinfacht sagen, dass in den Overhead-Jobs die finanziellen Spielräume, die jeweilige Familie hat, größer sind als im operativen Bereich. Ja. Es ist aber sehr vereinfacht, das muss man sich auch auf Mitarbeitergruppen heruntergebrochen genau ansehen. Also es ist eine Frage der Kultur einerseits, eine Frage des finanziellen Spielraums auf der anderen Seite. Und für uns bedeutet das, da und dort auch anzusetzen. Ja, das, kulturell, ja, das einfach das Bewusstsein auch dafür schaffen, dass es auch cool sein kann, zu Hause zu sein. Und je nach Möglichkeit, also das ist wieder der Gegensatz, was ist Aufgabe der Politik, was ist Aufgabe des Unternehmens, auch zu schauen, dass sich das abbilden lässt, ja, finanziell. Und ja, vor der Herausforderung stehen wir und die adressieren wir auf, würde ich sagen, sehr, sehr vielfältige Art und Weise.
Ja. Ja, Thomas, du kannst ja gleich sagen, wir haben sehr viel debattiert darüber.
Ja, es ist ja, ja auch schwierig. Nein, das ist ja auch eine ganz schwierige Frage, weil lieber zum Beispiel, vielleicht wollen wir da eh aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich zusammengesetzt mit jüngeren Mitarbeiterinnen von mir damals in HR und habe gesagt, schaut mal, mir fällt auf, in Deutschland, deine Funktion in einem HR-Verband, da diskutieren die Unternehmen gar nicht so viel um diese Frage herum, sondern die sagen, sie gewähren einfach Elternauszeiten und sagen, wer ein Kind bekommt, kriegt einen Monat frei, ja, voll bezahlt. Und das haben einige große Unternehmen gemacht, zugänglich Frauen wie Männern, aber in Wahrheit natürlich eine männerbezogene Maßnahme, keine Frage. Und ich habe dann gesagt, na gut, ja, die Bestätigung wahrnehmend meiner jüngeren Mitarbeiterinnen, dass das sinnvoll sei, tun wir das. Ich verstehe aber auch die Gegenposition, die formuliert wurde, die da immer gelautet hat, nachvollziehbarerweise, naja, das ist ja eigentlich schon die genuine Aufgabe auch des Vaters, sich um das eigene Kind zu kümmern. Warum muss man das besonders bezahlen?
Meine Position.
Ja, und ich habe dann immer entgehen und gesagt, ja, aber wenn sie es sonst nicht tun, ja, dann, dann muss man das tun. Das ist nämlich ganz interessant. Meine Mitarbeiterinnen damals, also zum damaligen Zeitpunkt alle unter 30, also drei, vier, die ich da gefragt habe, die gesagt haben, ja, aber das ist ja formalrechtlich sein Einkommen, das ist schon richtig, aber es ist das Einkommen, das wir als Familie in dieser Zeit zur Verfügung haben. Und daher war die Wohlmeinung schon eher die, ja, das ist gescheit, das zu tun. Ja. Geht aber natürlich auch von einer familiären, von familiären Verhältnissen aus, die im Wesentlichen intakt sind. Ja, weil ich selbst durfte das erleben, ja, das stimmt schon, wenn du einen Monat zu Hause bist, ja, als Vater unmittelbar nach der Geburt, das ist natürlich für die Mutter schon eine entlastende Sache und für den Vater im Übrigen eine schöne Sache. Ja. Aber das setzt halt dann auch immer voraus, dass halt die Verhältnisse, ich war jetzt stereotypisch, intakt sind. Ja. Also wir haben da viel diskutiert über diese Dinge, haben für vieles, meine ich, eine gute Lösung gefunden. Manches ist auch offen geblieben, ja, und wird vielleicht auch niemals zufriedenstellend gelöst werden können für alle Seiten. Ja. Aber ich freue mich, dass wir im ÖBB-Konzern die Kultur haben, das ganz offen, engagiert auch zu diskutieren.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist dann gemacht worden oder es ist nur diskutiert
Nein,
worden?
Nein, das ist offen geblieben. Aber ich habe eine ganze Liste an Dingen, die wir wirklich gemacht haben und die auch funktionieren. Bevor das jetzt übrig bleibt, müssen wir die Liste abarbeiten hier im Podcast.
Okay.
Ja, ich finde es ja auch schon mal toll, dass es überhaupt so eine Auseinandersetzung gibt, eine Diskussionskultur und das Thema da wirklich auch in den Mittelpunkt von Gesprächen, Auseinandersetzungen zu stellen. Aber natürlich interessiert uns auch was gemacht wird. Also neben dem, was diskutiert wird, was, denke ich, auch schon Impulse für eine Kulturänderung setzt, aber was dann auch vielleicht ankommt, vor allem vielleicht im Schichtarbeiter, also nicht nur Schichtarbeiter, beim Arbeiterbereich, was dann tatsächlich auch ankommt. Also das ist für uns natürlich auch spannend und ich denke, da lernen viele davon.
Mhm. Und vielleicht auch so eine Frage der Arbeitsorganisation. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Schichtbereich auch schwieriger ist, oder es ist eine Frage, ist es schwieriger, es zu organisieren, längere Abwesenheiten, als es jetzt im administrativen Bereich ist?
Naja, müsste ich Sie ein bisschen entführen in die aktuelle Geschäftssituation, vor der wir stehen, weil wir sind in einer extrem glücklichen Situation als ÖBB, dass wir einen unglaublichen Fahrgastzuwachs verzeichnet haben, nämlich von Jahr zu Jahr, in Wort, seitdem ich da bin, das sind fast 10 Jahre.
Fällt uns auf, wenn wir mit dem Zug unterwegs
sind. Ja, das mag vielleicht für die einzelne Reisende, den einzelnen Reisenden mal nicht so freilich sein, wenn es keinen Sitzplatz gibt im Nahverkehr. Ja. Aber nein, das ist tatsächlich so, vor dem Hintergrund auch der ganzen Situation im Arbeitsmarkt, sind längere Abwesenheiten für uns in der Disposition nicht immer leicht zu bewältigen. Mhm. Jedenfalls ehrlicherweise vor allem in der Ostregion, ja, bei dem Fahrgastaufkommen ist es schwierig. Ja. Mhm. Also das muss man schon sagen, ja, dass das eine Herausforderung ist, aber das mal ausgeklammert, ist eigentlich unsere Planung im operativen Dienst, Betriebsdienst, eine sehr planbare. Ja, also überall dort, wo wir, und das vereinfache ich auch ein Stück weit, aber überall dort, wo wir Schichtdienst haben, ist Vereinbarkeit meiner Meinung nach gut möglich. Oder ich will es vielleicht so sagen, soll man der Vereinbarkeit eine Chance geben. Warum? Die Dienstpläne stehen im Vorhinein fest. Man kann damit wirklich sehr, sehr gut seinen Alltag auch planen. Es ist Teilzeit in der Schicht möglich. Jetzt nicht so, dass man dann halt irgendwie zu Mittag geht. Nein, das ist es nicht. Ja, aber man macht halt weniger Schichten. Wir lernen vor allem von Eltern, die sagen, die Halbschichten sind es nicht. Das haben wir lange diskutiert im Konzert. Oder du erinnerst dich. Ja, na, wie splitten die Schichten einfach? Nein. Bleib bei den 12 Stunden. Ja, aber es sind dann halt weniger oft 12-Stunden-Blöcke zu absolvieren mit einer entsprechenden, sage ich mal, Konsolidierung der Anfahrtszeiten und der Rückfahrtszeiten nach Hause. Ja, weil da lässt sich Kinderbetreuung dann auch organisieren. Wenn ich Wochen im Vorhinein weiß, ja, an bestimmten Tagen die Woche bin ich 12 Stunden oder Nächten, ja, das muss man nämlich auch immer dazu sagen, das ist ja bei uns so, bin ich nicht da und brauche Betreuung. Und vielleicht, um das Thema auch gleich aufzureißen und zu der angesprochenen Liste, ja, der Erfolge zurückzukehren.
Darf ich nur eine Ergänzung machen, die vielleicht auch illustriert, wie sehr sozusagen die Geschäftsleitung und der Konzern an sich bemüht ist, Karenzen tatsächlich zu ermöglichen. Beispielsweise bei den Lokführerinnen ist es so, dass wenn man zum Beispiel länger als ein Jahr in Elternkarenz ist, das betrifft manchmal Männer, manchmal Frauen, ja, dann haben sie die Möglichkeit, sie verlieren ja nach einem Jahr in Wirklichkeit die Lizenz zu fahren. Genau. Damit das aber nicht passiert, macht die Produktion sozusagen einmal im Jahr, einen Tag, gibt sie den Eltern die Möglichkeit, genau diesen Nachweis zu führen. Das ist wichtig. Das sind dann ganz pragmatische Punkte, die wir innerhalb des Konzerns neben der guten Flexibilisierung der Arbeitszeit, der Schichtdienste, das, was der Thomas schon genannt hat, gut umsetzen kann. Und das war im Übrigen ein Riesenthema wir haben so ein Elternnetzwerk, ja, und da ist ein Kollege an uns herangetreten, hat gesagt, ja, aber jetzt würde ich länger bleiben und das ist so schwierig. Und wir haben das Thema genommen, haben das Thema zur Geschäftsleitung getragen und die Geschäftsleitung hat es umgesetzt. Also das Miteinander reden, das Miteinander diskutieren, irgendwie drüber nachzudenken, was ist möglich, ja, was können wir beitragen und was ist tatsächlich, und der Thomas, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, was ist tatsächlich Aufgabe der Politik. Mhm. Ja, das macht einen großen Unterschied. Ja, und da gehört, finde ich, Debattenkultur dazu. Ansonsten gibt es keine Weiterentwicklung.
Ja, vielen Dank, Traut. Also das sind ganz, ganz gute Punkte zum Beispiel auch. Wir haben es mittlerweile möglich gemacht und breit geöffnet, dass Kolleginnen und Kollegen, die in den Mutterschutz gehen, unmittelbar danach die Chance haben, geringfügig wieder zurückzukommen. Und jetzt sage ich das ganz klar, nicht, weil wir uns die große Arbeitsleistung in dieser Zeit erwarten. Ja, das ist in den wenigen Stunden, die da oft zur Verfügung stehen, gar nicht möglich. Ja. Aber wir schaffen es damit, dass die Kolleginnen am Ball bleiben, dass sie informiert bleiben. Wir nehmen ihnen auch die dienstlichen Geräte nicht ab. Das war früher so, das ist in anderen Unternehmen heute noch gängige Praxis. Aber man bleibt anschlussfähig, man bleibt informiert, man bleibt dran. Und insofern, also das ist jetzt eher ein Beispiel aus der Büroumgebung, muss man dazu sagen, ja, insofern ist es extrem wichtig, was die Produktion macht, was wir flächendeckend im Büro mit der geringfügigen Beschäftigung machen, damit wir eben damit wir diesen Gegensatz so nicht auch noch so mutwillig akzentuieren, den nämlich zwischen Beruf und privater Verpflichtung. Und das ist extrem entscheidend. Ja. Die Arbeitszeiten vielleicht, um diesen Punkt noch zu machen, das ist natürlich der mit Abstand größte Stellhebel, den wir auch haben. Und eine unserer allerersten Maßnahmen, die wir da gesetzt haben, als dieses Thema plötzlich so präsent wurde, ja, also Väter wollen, ja, Verantwortung übernehmen. Die Belegschaft durch den Generationenwandel muss auch länger im Erwerbsleben bleiben. Das wird gerne vergessen. Wir haben deutlich mehr Pflegeverantwortung plötzlich. Ja. Und wir haben eine ganz junge Generation, die sagt, na, also mir reicht es in Teilzeit. Ob man das jetzt politisch gut findet oder nicht. Ja, Stichwort, wie haben es die Deutschen genannt? Wellness, Teilzeit oder so? Ja?
Lifestyle,
genau. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist eine politische Sache. Ja, aber wir als Unternehmen müssen uns auch darauf einstellen und haben daher testweise mal in der Infrastruktur die 2022 den Versuch gewagt, einen ganz flexiblen Wechsel zwischen Teilzeit und Vollzeit möglich zu machen, indem wir einfach, und das ist personaltechnisch jetzt gar keine Rocket Science gewesen, den Führungskräften die Möglichkeit geboten haben, ihr jeweiliges FTE-Budget ein bisschen zu überschreiten. Nämlich dann, wenn sich aus einer spezifischen Situation ein Bedarf ergibt, flexibel jemandem die Aufstockung zu erlauben, oder wenn es darum ging, Ersatz zu beschaffen für jemanden, der zeitweilig ganz ausscheidet oder das Stundenausmaß herabsenkt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist eine Maßnahme, die ideal geeignet ist für alle Teile des Unternehmens. Weil, wie gesagt, auch in der Schicht, und gerade in der Schicht, habe ich Möglichkeiten, Vereinbarkeit zu fördern, wie im Büro sowieso. Und mit Arbeitszeit kann man sich eigentlich relativ gut spielen, wenn man das große Ziel vor Augen hat, Vereinbarkeit zu ermöglichen und vor allem ein Stück weit fairer zu gestalten.
Wir sehen ja bei den Einstellungen der Männer, also vor allem bei den jungen Männern, eine Veränderung, ja, dass man sagt, okay, der Anspruch, Sorgearbeit zu leisten, sich zu beteiligen an der Kinderbetreuung ist gestiegen. Oft gibt es dann aber Widerstände, also im Unternehmen oder auch im privaten Umfeld. Wo seht ihr da die meisten Widerstände, wenn jetzt Männer sagen, na, eigentlich würde ich schon gern mich stärker beteiligen? Wo kommen diese Widerstände her?
Na, Widerstände kommen immer dort zustande, wenn es darum geht, dass Führungskräfte oder die Organisation mehr Arbeit hat. Und wenn Männer sich dazu entscheiden, in Väterkarenz zu gehen, in Papamonat zu gehen oder so, dann gibt es ein bisschen bürokratische Arbeit. Und ich denke mir, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, auf den hat der Thomas ja schon hingewiesen, das sind einfach Stereotype, Einstellungen, Haltungen. Ja. Es ist halt mal auch so, dass wir lernfähig bleiben müssen. Und der Punkt ist, schafft es ein Unternehmen, ein Konzern, dass die Kolleginnen sich weiterentwickeln, auch was sie eben die gegenseitigen Zuschreibungen betrifft auf der einen Seite und die Übernahme von Verantwortung sowohl im Job als auch im Privaten auf der anderen Seite. Ja. Und es wäre gelogen, ich habe ja gerade eingangs erwähnt, die ÖBB sind in Wirklichkeit Kleinösterreich, da gibt es einfach alles. Ja. Unser Job ist es, sozusagen uns, also den KollegInnen, die Vereinbarkeit zu ermöglichen, bestmöglich zu ermöglichen. Und jetzt haben wir mehrere Angebote, fernab jetzt von den gesetzlichen Möglichkeiten der Karenzzeiten, wie zum Beispiel Nellys for ÖBB Kids, die von den Schichtdienstmitarbeiterinnen sehr häufig gebucht werden. Das ist eine stundenweise Kinderbetreuung. Nicht selten ist es so, oder es ist immer wieder so, dass es ÖBB-Eltern gibt, Pärchen gibt, genau, die beide zum Beispiel, weiß ich nicht, im Lokdienst arbeiten. Und da ist es, das sind so unterschiedliche Punkte. Die Disposition muss in der Lage sein, zu antizipieren, die zwar haben ein kleines Kind. Ja, das heißt, wenn die Disposition das weiß, dann kann sie die Schichtdienste auch so einteilen, dass jedenfalls dann immer eine Person zu Hause ist. Wenn das nicht möglich ist, gibt es eben Angebote und ein Angebot ist die stundenweise flexible Kinderbetreuung. Ein anderes Angebot haben wir gemeinsam sozusagen ins Unternehmen hineingebracht. Das ist eine Plattform, eine Buchungsplattform, wo flexible Kinderbetreuung gebucht werden kann, nämlich in der Umgebung. Das ist ja irrsinnig wichtig, als wenn du in Trübstrüb bist. Ja. Dann ist es nicht immer einfach, eine stundenweise Kinderbetreuung zu organisieren, die tatsächlich eine pädagogische, kindergartenpädagogische Ausbildung hat. Das sichert diese Buchungsplattform. Und die wird auch stark angenommen, obwohl die Kolleginnen ein bisschen verbilligt die stundenweise Kinderbetreuung bezahlen. Sie bezahlen sie selbst, ist ein bisschen billiger als normalerweise am Markt. Und das funktioniert. Und hier sehen wir auch die Verantwortung, die wir natürlich auch sozusagen sehen wollen bei unseren Kolleginnen. Ja, es ist nicht unser Job in Wirklichkeit oder der Job des ÖBB-Konzerns, das Bärchen die Vereinbarkeit auf den Boden bringen im Privaten. Wir können es unterstützen, sie müssen aber die Verantwortung übernehmen. Und an der Anzahl der Buchungen sehen wir auch, dass die Kollegen in die Verantwortung gehen. Das heißt, wenn es darum geht, Angebote und Services innerhalb des Unternehmens zu legen, dann sind, finde ich, drei Punkte wichtig. Das eine ist ein echt niederschwelliges Angebot. Also nicht kompliziert, sondern wirklich einfach. Also Usability ist ein großes Thema. Das zweite ist, drüber zu kommunizieren. Also lieber einmal mehr als zu wenig, weil am Ende des Tages bei jeder Mitarbeiterinnenbefragung kommt raus, dass zu wenig kommuniziert wird. Die Kommunikation hat den Eindruck, sie kommuniziert von in der Früh bis spät. Ja. Also das ist eine schwierige Geschichte mit der Kommunikation. Aber das ist die halbe Miete natürlich, dass die Kolleginnen das mitbekommen. Drittens die Absicht des Unternehmens, ja, also sozusagen, wo steht es im Werte, im Wertekorsett. Und viertens tatsächlich Services, die passend sind. Und wenn ich ein Beispiel nehmen darf, wir haben mit Stichtag 31.12. zum Beispiel ausschließlich Kollegen in Pflegekarenz gehabt. Wir haben seit einem Jahr auch hier eine Plattform, wo KollegInnen sich beraten lassen können über ein Gesetz und über eine sozusagen Verordnung, die maximal kompliziert ist in Österreich, weil föderal aufgestellt. Ja. Die ist völlig niederschwellig und ist von, wie komme ich, weiß ich nicht, zum nächsten Notzentrale, ja, was ist die Ersthilfemaßnahme, was kann ich tun, wenn meine Mami oder mein Papi irgendwie gebrechlich ist und hingefallen ist, bis hin zu, wie ist es mit dem Pflegegeld. Ja, und hier sehen wir, dass dieses Angebot absolut funktioniert, weil wir schauen uns auch an, wer lässt sich beraten, und das sind zu 90% Kolleginnen aus dem Schichtdienst. Ja, die haben vielleicht auch ein bisschen wenig Zeit, wenn sie tagsüber im Schichtdienst sind, ja, und haben hier niederschwellig sozusagen auch außerhalb der Dienstzeit, der normalen Auskunftszeiten von anderen Institutionen oder Behörden, die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Also hinzuschauen, was funktioniert, was passt.
Also wenn ich das so mitnehme, also einerseits gibt es so von einigen Kollegen schon den Wunsch, von unten sozusagen mehr Pflege oder mehr in die Pflegearbeit oder Kinderbetreuung einzusteigen. Und gleichzeitig ist es auch ein Führungskräftethema, wo ihr da auch einige Steuerungsmechanismen jetzt aufgezählt habt, plus ein Informationsthema an die Belegschaft. Wenn ihr vielleicht so einen kleinen so 5-Jahres-Blick in die Zukunft wagt, habt ihr da noch, habt ihr jetzt so spezielle Initiativen noch, kann man vielleicht auch noch nicht ausplaudern, aber habt ihr da sozusagen noch Initiativen vor oder euch Ziele gesteckt, die ihr jetzt in naher Zukunft auch umsetzen wollt, also rund um Vereinbarkeit mit Fokus Männern?
Ja, absolut. Aber Thomas, das ist sicher auch irgendwie für deinen Bereich schon die ersten Überlegungen oder weitere Überlegungen angestellt. Na, selbstverständlich. Ja. Jetzt haben wir die Väterkarenz um 50% erhöht, ja, in den letzten 4 Jahren, und jetzt hören wir auf. Das ist ja nichts. Also das kann ja nicht das Ziel sein. Das ist auch nicht das Ziel. Ja. Wir wollen natürlich am Ende des Tages, also ich schaue mir das gerade an, wie schaut es denn eigentlich mit ÖBB-Eltern aus? Ja, auch, also wir schauen uns auch an, wir freuen uns auch sehr darüber, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die Elternkarenzen gut in Anspruch nehmen. Also es funktioniert wirklich in unterschiedliche Richtungen, finde ich sehr gut. Aber natürlich, ja, also bevor nicht mindestens 50% der ÖBB Väter in Väterkarenz gehen und analog dazu 50% der ÖBB-Mütter, wenn man so will, in Mutterkarenz gehen, werden wir nicht aufhören, da unsere Angebote und unsere Kommunikationsarbeit zu beenden.
Ich glaube, wir dürfen, wie du richtig sagst, Halle, das auch keinesfalls bei dem bewenden lassen, was wir gemacht haben, weil wir arbeiten ja immer mit bestimmten Rahmenbedingungen, ja, im Geschäft, mit dem Arbeitsmarkt, weil, das möchte ich vielleicht schon herausstreichen auch, ja, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Und alles das, was wir hier beschreiben, das tun wir nicht aus einem gesellschaftlichen Auftrag heraus, sondern das folgt ja, und das möchte total unromantisch sein, einer betriebswirtschaftlichen Logik. Weil unser Auftrag ist es jetzt nicht, ja, 50% Männerbeteiligung bei allem sicherzustellen. Nein, unser Auftrag ist es, Mobilitätsleistungen zur Verfügung zu stellen. Wir fahren Zug, wir stellen Mobilitätsleistungen mit dem Bus zur Verfügung. Das ist unser Kerngeschäft als ÖBB. Und das ist aber ein ganz wesentlicher Bestandteil, was wir gerade beschrieben haben, um unserem ureigensten Anspruch gerecht werden zu können, weil Eisenbahn ist ein People's Business. Das ist so. Wir werden bei allen großartigen, wirklich extrem großartigen Innovationen, die wir haben in technischer Hinsicht, immer unsere Mitarbeitenden brauchen, die sich darum kümmern, dass wir wirklich Menschen miteinander verbinden können, von A nach B bringen können, dass wir Güter transportieren können, so wie wir das in ganz, ganz großer Menge auch tun. Und dafür brauchen wir einfach die Menschen, die sich auch voll dazu committen, mit uns ein Stück des Weges zu gehen. Mhm. Und um diese Leute zu bekommen, ist es halt als Unternehmen erforderlich und ehrlicherweise muss ich sagen, es ist auch eine Freude daran zu arbeiten, dass wir uns darauf einstellen, was die zukünftige Generation an Menschen so braucht. Und die zukünftige Generation an Arbeitskräften, das reflektiert jetzt nicht nur auf die Jungen, sondern das reflektiert ganz oft auch auf Menschen, die erfahrener sind, die länger im Erwerbsleben sind als Generationen vorher durch das steigende Pensionsantrittsalter. Und ja, alle diese Menschen haben Bedürfnisse, weil die kommen ja nicht nur als Arbeitskräfte zu uns, sondern schon, und jetzt ist es vielleicht ein bisschen romantisch, aber schon, schon auch als Menschen. Ja, und vielleicht noch abschließend, ja, will mich nicht so sehr verlieren, aber wir haben ja den Anspruch, dass die Kolleginnen und Kollegen möglichst lange bei uns bleiben. Wir arbeiten an Karrierewegen sehr, sehr intensiv. Wir wünschen uns, dass man eigentlich von Beginn des Erwerbslebens an über 130 verschiedene Jobs immer eine spannende Tätigkeit bei uns findet, bis man ausscheidet. Und dieser Lebenszyklus eines Menschen hat halt nur einmal unterschiedliche Phasen. Das sind Phasen der absoluten Leistungsstärke da. Das sind Phasen aber auch, in denen ein Mensch einmal Unterstützung braucht. Phasen, in denen man Kinder bekommt. Phasen, in denen man sich in der Situation wiederfindet, sich um einen Angehörigen pflegerisch zu kümmern. Und ein Unternehmen, das erfolgreich sein will für seine Kundinnen und Kunden, muss in HR genau diese Dinge alle mitdenken. Und daher bleiben wir, wie du es gesagt hast, Traude, auch nicht stehen, das Thema Vereinbarkeit auch in den nächsten Jahren kraftvoll zu adressieren.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und es ist ja auch evident, ja, wenn Kolleginnen Vereinbarkeit wichtig empfinden, dann werden sie in der Produktentwicklung interessanterweise auch an andere Dinge denken. Mhm. Zum Beispiel an Familienabteile. Wie geht es denn eigentlich keiner Kinder, wenn sie mit dem Zug fahren oder mit dem Bus fahren oder sonst irgendwie mit uns unterwegs sind? Das ist tatsächlich eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Und es ist mir auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, in dem Punkt ist der Diversity und der Gender-Ansatz tatsächlich ein Business Case. Ja? Weil es nämlich nicht nur unternehmensintern zu besseren Daten bei der Mitarbeiterinnenbefragung kommt. Und Thomas, du kennst sie. Vereinbarkeit all time high. Das ist überhaupt die beste Note in Bezug auf die unterschiedlichen Kriterien, die halt oder Bereiche, die abgefragt werden. Darauf sind wir stolz. Natürlich auch, weil uns das uns gemeinsam den richtigen Weg bestätigt, den wir bisher gegangen sind und den wir natürlich weitergehen. Es ist aber tatsächlich so, wenn wir in der Lage sind, Angebote, Mobilitätsangebote für unsere Reisenden anzubieten, die ja dann auch ähnlich denken wie wir als Mitarbeiterin, dann haben wir gewonnen auf der ganzen Ebene. Und das ist natürlich unser Ziel.
Und so in Richtung Vorbildwirkung, also welche Rolle spielt da die ÖBB dann auch so als Vorbild für andere Unternehmen, wenn es jetzt geht um gesellschaftspolitische Veränderungen, dass man sagt, okay, man möchte, dass die Rolle der Männer bei Vereinbarkeit auch verstärkt wird, sich verbreitet, dass mehr Männer das in Anspruch nehmen. Wo seht ihr euch da?
Als Unternehmen.
Als Unternehmen, jetzt auch als Vorbildwirkung für andere Unternehmen, aber auch so für Gesellschaft.
Also ich bin ganz sicher, dass wir eine Vorbildwirkung haben, gerade weil die Verfasstheit des ÖBB-Konzerns so ist, wie sie ist. Mhm. Und wir können aber auch zeigen, und das haben wir hoffentlich in der letzten Dreiviertelstunde auch darlegen können, dass wir uns, soweit es uns möglich ist, sehr stark darum bemühen, sehr genau hinschauen, viele Dinge in Erwägung ziehen, viele Dinge ausprobieren. Manche werden sozusagen dann auch implementiert, andere werden noch einmal überdacht. Das ist ganz wichtig in diesem Kontext. Und ich glaube auch, dass der ÖBB-Konzern sich da durchaus als Leitunternehmen in diesen Fragen sieht. Thomas.
Ich glaube auch, dass es gut gelungen ist, uns zu positionieren am Arbeitsmarkt, genau mit diesen Themen. Und dass es auch wichtig ist, das auch zu sagen, weil ja, wir sind in einem Wettbewerb um Arbeitskräfte. Ja, momentan ist die konjunkturelle Situation, die Budgetsituation ja so, dass wir über das primär diskutieren, aber im Hintergrund steht ja noch immer die große Frage des Generationenwandels, ja, des Arbeitsmarktes, der sich verknappt, ja, der Wettbewerb um Menschen. Und das, denke ich, ist sehr gut angekommen am Arbeitsmarkt, dass man bei uns eigentlich ganz gut arbeiten kann, eben mit all den Bedürfnissen, die ich vorher skizziert habe. Mhm. Ja, also das funktioniert. Und jetzt soll man sich auch nicht ganz wegfallen lassen. Wir sind ja bei manchen Wettbewerben auch gut, weil wir auch Preise bekommen, ja, für unser Engagement. Und das, glaube ich, das darf man auch mit einem gewissen Stolz in die Aussage stellen, ja, und darauf hinweisen, hey, bei uns kann man wirklich gut arbeiten. Mhm.
Ja, vielen Dank. Also wenn wir nicht schon selber einen guten Job hätten, würden wir sofort
ja.
zu euch wechseln. Das klingt wirklich alles sehr einladend. Ja, herzlichen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt in eure Policy, in eure Aktivitäten. Ja, ich hoffe auch euch, den Hörer und Hörerinnen, ihr habt spannende Einblicke mitgenommen und seid auch wieder bei der nächsten Folge dabei, wo eine große Forschungseinrichtung unser Gast ist. Dem Sinn vielen, vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Dankeschön.